Was bisher geschah?
Es ist die Geschichte wie in einem Hollywood-Film. Ein österreichischer Verfassungsschützer soll jahrelang für die Russen spioniert haben, indem er Informationen, etwa über kremlkritische Journalisten, an den russischen Geheimdienst verkauft hat. Ein Maulwurf in den sensibelsten Bereichen des österreichischen Staates. So etwas kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Dabei geht die Geschichte noch weiter. Egisto Ott, so sein Name, wird vorgeworfen, dass er gezielt falsche Informationen verbreitet hat und dadurch etwa eine Razzia beim Verfassungsschutz in die Wege leitete. Der musste daraufhin neu aufgestellt werden. All das soll er natürlich nicht alleine gemacht haben, sondern mit Hilfe eines Netzwerks. Deren zwei Hauptverdächtige, der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marschalek und der ehemalige Verfassungsschutzabteilungsleiter Martin Weiß, sind flüchtig bzw. entziehen sich dem Zugriff der Behörden. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierher gefolgt. Mittlerweile sitzt Ott in Untersuchungshaft und leugnet alles. Täglich kommen aber neue Details zutage, was den Fall nur noch komplizierter macht. Insgesamt gibt es nun 30 Tatverdächtige in der Causa. Außerdem viele offene Fragen. Wie konnte Ott sein mutmaßliches Netzwerk vor den Augen aller überhaupt aufbauen? Wer soll daran beteiligt sein? Wie weit hatte die Politik ihre Finger im Spiel? Haben Staatsanwaltschaft und Polizei schlecht ermittelt oder gar weggesehen? Immerhin wurde Ott bereits 2017 der Spionage verdächtigt. Wir widmen diese Folge nun neuen Beweisen und einem Verdächtigen, der bisher kaum in Erscheinung getreten ist. Jenem Mann, der gleichzeitig mit Ott zu Ostern festgenommen, dann aber freigelassen wurde. Die Rede ist von seinem ehemaligen Schwiegersohn, ein 51-Jähriger. Und gleich einmal vorweg, für alle Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Presse Play. Was wichtig wird.
Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir sind heute gleich zwei Kollegen zu Gast, nämlich Manfred See und Daniel Bischoff, die sich beide mit diesem Spionagefall rund um Egotisto Ott befassen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Eva, danke für die Einladung.
Manfred, wir wollen uns in dieser Folge auf eine Person fokussieren, die bis jetzt ja eigentlich weniger im Rampenlicht gestanden ist, nämlich der Schwiegersohn von Egisto Ott. Was weiß man denn über diesen Mann?
Bei diesem Schwiegersohn haben die Verdachtsmomente für eine Untersuchungshaft nicht ausgereicht. Er ist also auf freiem Fuß, wird aber natürlich weiterhin als Verdächtiger geführt. Der Vorwurf besteht auch darin, dass es heißt, er habe einen Nachrichtendienst zum Schaden der Republik Österreich geführt, beziehungsweise habe daran mitgewirkt. Der Schwiegersohn selbst weist aber jede Schuld deutlich von sich.
Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Von welchen Verdachtsmomenten weiß man da?
Ja, konkret wird dem Schwiegersohn, der übrigens genau genommen der Ex-Schwiegersohn ist, vorgeworfen, es sei in der Wohnung dieses Schwiegersohns zu Spionageumtrieben gekommen. Und zwar habe es drei konkrete Ereignisse gegeben, nämlich eines am 10. Juni 2022, eines am 12. August 2022 und eines am 19. November 2022. Bei diesen Ereignissen, wie ich es jetzt nenne, sollen Handys übergeben worden sein, dann eben dieser eine Sina-Laptop und an anderer Stelle soll, also im Gegenzug soll Bargeld entgegengenommen worden sein. Insofern besteht der Verdacht, dass der Schwiegersohn sozusagen seine Wohnung als konspirativen Treff zur Verfügung gestellt hat, was allerdings erstens mal nicht bewiesen ist und zweitens mal von ihm selbst, wie gesagt, in Abrede gestellt wird. Ja, es gibt diese Wohnung, aber ob er wusste, dass Egisto Ott diese Wohnung benutzt hat für Spionagetätigkeiten, das weiß ich nicht, das weiß man nicht. Zumal ja Ott, wie es ausschaut und wie Recherchen zeigen, den Wohnungsschlüssel zur Wohnung des Schwiegersohnes hatte. Das heißt, er konnte auch allein aus- und eingehen.
Das ist natürlich spannend. Bleiben wir einmal bei besagter Wohnung. die solle in einem schmucklosen Wohnklotz in Wien-Floridsdorf liegen und damit auf den ersten Blick nicht wirklich wie ein Spionagenest wirken. Der Verdächtigte lebt dort nämlich nach wie vor mit seiner mittlerweile Ex-Frau und anderen Familienmitgliedern. Die Wohnung ist also bewohnt. Trotzdem könnten hier drei mittlerweile sehr bekannte Handys den Russen übergeben worden sein. Sie erinnern sich bestimmt. Es sind die Handys von drei hochrangigen Innenministeriumsbeamten, die bei einer Bootsausfahrt ins Wasser fielen. Ott soll dafür gesorgt haben, dass diese Geräte als defekt dargestellt und abgezweigt wurden. Er bestreitet das. Und wie sollen die Handys nun in Wien die Besitzer gewechselt haben? Nun, ein russischer Agent soll sich als Mitarbeiter des Botendienstes DHL ausgegeben haben und an der Wohnungstüre des besagten Ex-Schwiegersohns geklingelt haben. Dort brauchte es nur mehr jemanden, der die Türe öffnete und die heiße Ware übergab. Die beiden Anwälte des 51-jährigen Ex-Schwiegersohns weisen jedenfalls darauf hin, dass die Familie zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Wien war. Die Vorwürfe seien also falsch. Egisto Ott entlastet seinen ehemaligen Schwiegersohn ebenfalls.
Ott, der Hauptverdächtige selbst, nimmt auch seinen früheren Schwiegersohn in Schutz. Ott sagt, dieser habe damit nichts zu tun und habe gar nicht gewusst, was da los war.
Aber gut, Egisto Ott sagt ja selber, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Dabei stellt sich nun heraus, dass in Otts Wohnungen in Kärnten und Wien im März zwei Sina-Computer gefunden wurden. Also jene Geräte, die von Geheimdiensten gerne benutzt werden. Es sind nicht die ersten beiden Sina-Computer in der Causa. Angeblich gibt es 5 von ihnen. Einer soll sich bei einem Mitarbeiter Otts befinden, einer bei einem Journalisten. Und einer soll sich in den Händen der Russen befinden. Und wir schließen den Kreis, just wieder über die Wohnung des Ex-Schwiegersohns den Weg dorthin gefunden haben. So lautet der Verdacht. Gefunden hat man ihn ja nicht. Könnten aber die beiden Sina-Computer aus Otts eigenen Wohnungen ein Gamechanger in den Ermittlungen sein?
Das glaube ich nicht. Man muss sagen, Sina-Computer sind leicht erklärt. Das sind Geräte, auf die gerne Nachrichtendienste zwecks Kommunikation zurückgreifen, weil diese Computer über eine spezielle Verschlüsselungstechnologie verfügen. Und du sprichst wahrscheinlich darauf an, dass Ott selbst, Egisto Ott selbst, behauptet hat in einer seiner Einvernahmen, er wisse, dass es 5 Sina-Computer gibt, die sozusagen im Spiel sind. Er wisse nicht genau, wo die sind, aber 2 davon hat er ja selber, wie sich zeigt, versteckt gehabt.
Weiß man schon, was auf diesen beiden neuen Sina-Computern drauf ist?
Also ich weiß es jedenfalls nicht. Was ich aber weiß, ist, dass eines der beiden Geräte, das bei Egisto Ott gefunden wurde, angeblich noch original verpackt war. Also nehme ich mal an, da ist gar nichts drauf. Da geht es einfach nur darum, so ein Gerät in Händen zu halten, um diese Technologie nutzen zu können. Bei einem anderen Gerät, das vermutet wird in Russland, heißt es, es könnten interessante Informationen eines EU-Staates, das klingt auch für mich etwas kryptisch, drauf sein.
Ich wollte nur ergänzen, man muss sagen, in seiner Einvernahme hat Ott auch gesagt, also er hat diesen Spionagevorwurf bestritten und er behauptet, dass das diese Sina-Laptops hat er als Teil eines investigativen Journalistennetzwerkes gehabt. Diese Geräte wurden von Journalisten benutzt, um verschlüsselt zu kommunizieren und mögliche Skandale aufzudecken.
Soweit die Verteidigungslinie des Egisto Ott. Ganz generell fragen sich in dem Fall natürlich viele, ob die heimische Justiz zu wenig ermittelt oder zu schwach aufgestellt war. Immerhin stand Ott ja schon vor Jahren das erste Mal unter Verdacht.
Also ich glaube nicht, dass die Justiz schwach aufgestellt war. Vielleicht hätte man energischer einschreiten müssen und können, aber im Nachhinein ist man immer klüger. Dass es jetzt mit, weil du sagst, schwach aufgestellt, mit zu wenig Personal oder dergleichen zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen. Offenbar waren die Verdachtsmomente relativ dünn oder es gab einen Fehler bei der Einschätzung der Verdachtsmomente.
Man muss sagen, bei solchen Ermittlungen ist es auch immer sehr schwierig vorzugehen, weil die Ermittler teilweise auf Hinweise von ausländischen Partnerdiensten angewiesen sind und die wollen wiederum nicht, dass alle diese Hinweise in Strafakten aufscheinen teilweise. Also müsste man jetzt dann genau rekonstruieren, was wusste man wirklich 2017, 2018. Ganz generell, glaube ich, zeigt sich aber schon, dass bei nachrichtendienstlichen Ermittlungen den Behörden so ein bisschen die Sensibilität für die Arbeit der Nachrichtendienste fehlt teilweise. Das sieht man zum Beispiel bei der BVT-Razzia. Ich glaube, da hat zum Beispiel die WKStA nicht ganz den Überblick gehabt, was sie mit so einer Razzia international und national auslösen kann.
Dazu darf ich ergänzen, wenn man sich daran erinnert, an die legendäre Razzia im BVD, da gab es ja als offiziellen Aufhänger oder Rechtfertigung dafür, hieß es, ja, da gibt's Korruptionsvorwürfe, die müssen wir aufklären. Jetzt behaupte ich einmal ganz keck, selbst wenn es einen korrupten BVD-Mann gegeben hätte, und mittlerweile haben sich ja praktisch alle Vorwürfe in Luft aufgelöst, selbst dann hätte man nicht kistenweise Datenträger aus diesem Amt rausschleppen können. Das geht nicht. So zerstört man einen Nachrichtendienst. Dann hätte man von mir aus dort drinnen einen eigenen Raum bilden müssen, mit Versiegelung, mit Überwachung, aber dass man das kistenweise rausschleppt, allein das, ja, dass man das physisch dort abtransportiert, mit allen möglichen sensiblen Daten von allen möglichen Partnerdiensten, das ist auch handwerklich so meines Erachtens nicht zu machen.
Gut, da gibt es jetzt dann immer wieder die Diskussion, quasi die Politik wirft jetzt auch den Spielball zu, ja, wer hat was beauftragt oder wer hat auch weggesehen. Was sind denn da jetzt die Konsequenzen?
Also politisch zeigt sich da eine ganz klare Front zwischen ÖVP und FPÖ. Die ÖVP versucht das den Blauen umzuhängen und schildert quasi, dass Gisdol der persönliche Spion der FPÖ war. Sie verweist da auf gewisse Chats, die zwischen dem ehemaligen FPÖ-Mandatar Jenewein und Ott getätigt wurden. Die FPÖ bestreitet das wiederum und sieht die ÖVP in Verantwortung, weil die 20 Jahre lang den Innenminister gestellt hat und sämtliche Versäumnisse seien daher den Schwarzen bei der Spionageabwehr anzulasten. Und ich glaube, dass das jetzt immer stärker innenpolitisch aufschlagen wird, weil die ÖVP sieht hier möglicherweise seit langem das erste große Einfallstor, womit sie da auch politisch Kapital gegen die Blauen gewinnen kann. Und ich glaube, man muss jetzt schauen, wie die Sache weitergeht. Jetzt hat ja am Dienstag der Nationale Sicherheitsrat einmal getagt und im Raum steht, dass jetzt möglicherweise nach den Wahlen ein U-Ausschuss zu Russland kommt. Da würde ich jetzt aber mal vorsichtig sein, mal schauen, welche Regierung dann an der Macht ist.
Sie sehen, es bleibt wahnsinnig spannend und kompliziert. Ich hoffe trotzdem, Sie sind dran geblieben. Sie können alle unsere Recherchen zu dem Thema natürlich unter diepresse.com nachlesen. Vorherige Podcast-Folgen zu dem Thema finden Sie in Ihren Podcast-Catchern oder unter diepresse.com/podcast. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 10. April um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.